Also ich würde fast vorschlagen, wir machen eine Wiederholung vom letzten Mal. Ne? Also, sollen wir neues Material machen? Jetzt gut, der kommt aus in der Ehe. Wir können ja Folgendes machen. Also wir beschäftigen uns eingangs noch mal kurz mit den Regeln für die Semantik. Dann habe ich noch zwei Beispiele über, die ich letztes Mal machen wollte und nicht mehr geschafft habe. Ich konnte das die auch noch ansehen. Und dann können wir uns noch kurz über Trace-Semantik unterhalten. Die ist nicht schwer zu definieren und da wollte ich dann ja, die elementare Eigenschaften von angucken, das mal sehen, ob wir so weit kommen. Also, ich erkläre einfach nochmal diese Regeln der CCS-Semantik. Also, es gibt im Wesentlichen immer pro Konstrukt der Sprache eine oder manchmal mehrere Regeln, die einem gestatten, Übergänge herzuleiten, die halt ein solcher Prozess macht. Was das Ganze letztlich tut, ist, es definiert ein Label Transition System. Und zwar definieren die Regeln zunächst mal ein riesengroßes Label Transition System, in dem alle CCS-Terme liegen. Also die Zustände des Label Transition Systems sind gerade die CCS-Terme. Und gut, man interessiert sich dann, wenn man eine bestimmte Prozessdefinition hat, dann interessiert man sich nur für den Teil des großen Systems, den man dann von da aus erreicht. Ja, das heißt also, die Semantik ist gewissermaßen der erreichbare Teil dieses großen Systems. So, genauer gesagt hat man dann als die eigentliche Syntax einer Prozessdefinition hat man ja diese Definitionsabbildung, die also eine Teilmenge der Menge aller Prozessnamen abbildet auf jeweils eine Definition dafür, die wiederum Prozessnamen aus dieser Teilmenge verwendet. Und ich darf immer nur solche Prozessnamen verwenden, die ich auch definiere. So, nicht? Und ein solches Ding, das erzeugt also jetzt ein LTS, wo was genau da erzeugt wird, hängt, werden wir nachher sehen, von dieser Definition auch tatsächlich ab. Naja, dann, was ein Prozessnamen tut, das hängt eben von seiner Definition ab. Und das LTS, was erzeugt wird, ist also das, was von diesen Dingern hier erzeugt wird, in dem Sinne, dass ich praktisch eine Abbildung habe, Kappa 0 nach Q, die eigentlich nur eine Einbettung ist. Ja? Q ist eine Teilmenge der Prozessterme über Kappa 0. Das schließt dann die Namen in Kappa 0 selbst ein. Kappa, also jeder Name ist ja selber ein legaler Prozessterm. Und dieses Kappa schließt dann einfach eine Einbettung, aber gleichzeitig ist es eben eine Abbildung von einem Prozessnamen auf seine Bedeutung als Zustand in diesem großen Transitionssystem, das ich hier brauche. So, das Ganze funktioniert über Regeln, zum Beispiel diese hier. Mich ist nicht überraschend, wenn ich Alpha habe ich mal geschrieben. Wenn ich ein Action Prefixing habe, dann bewirkt das eben einen Übergang mit genau dem Label, der da als Aktion dran steht, und man kommt in einen Zustand an, wo ja, diese Aktion eben schon erledigt ist, man also diesen Restprozess da als neuen Zustand hat. So, warum ist das eine Regel? Naja, das ist eben ein Spezialfall einer Regel, sie hat hier oben keine Prämissen. Und Regel heißt immer, wenn ich die Prämissen hergeleitet habe, darf ich die Konklusion herleiten. Und hier habe ich eben keine Prämissen, das heißt, ich darf die Konklusion einfach so herleiten. Dann gibt es diese hier. So, ja. Also da habe ich jetzt eine Regel, die mir sagt, wie verhält sich eine Summe von Prozessen, die ja unendlich viele Summanden haben kann, wenn sie will. Und die Sache ist dabei, ich verhalte mich eben wie ein irgendwie ausgewählter Prozess aus dieser Summe. Und wenn der einen Übergang machen kann unter irgendeiner Aktion Alpha nach P', dann kann die Summe das auch. So, dann. Jetzt schon parallel. Nee, jetzt kann ich nicht parallel. Dann kommt die Restriktion. Also ich habe einen Prozess P, in dem ich eine Anzahl von Aktionen verstecke. So, damit der einen Übergang Alpha machen kann, muss das ein Name Alpha sein, der nicht versteckt ist. Ne? Das heißt, Alpha und Alpha quer dürfen beide nicht in L sein. Also mit anderen Worten, es wird immer in jedem Namen auch der zugehörige Codename versteckt. So, und wenn das so ist, dann kann dieser Prozess das machen, was eben P machen kann. Er verhält sich ansonsten gleich, außer dass eben die Aktionen verboten sind, die versteckt waren. Das heißt, wenn also P einen Übergang unter Alpha nach P' macht, naja, dann macht dieser hier nicht etwa einen Übergang nach P', sondern es wird noch das Verstecken weiter vererbt. Das heißt, also auch in alle Zukunft wird also dieses alles, was in L steht, verboten bleiben. So, dann gibt es das mit der Umbenennung. Das schrieb sich so, P umbenannt gemäß F. Gut. Ja, das erbt sein Verhalten jetzt also auch direkt von P. Also wenn P einen Übergang mit Alpha nach P' macht, gut, dann kann P von F das auch machen, nur jetzt natürlich umbenannt. Das heißt, hier kommt ein umbenannter Übergang, F von Alpha. Und die Umbenennung, die wird wiederum weitervererbt. So, und jetzt fehlt nur noch Parallelkomposition, glaube ich. Ne? Ist das richtig? Ach, wenn wir so. Ja, natürlich, ja, ja klar, die Prozessnamen. Ich stelle mir vor, das ist jetzt Con wie Constant, soll das heißen, also das Prozesskonstanten sind die Dinger. Also ich stelle mir vor, ich hätte einen Prozessnamen K, den ich irgendwie definiert habe. Sagen wir, ich hätte def K gleich P. So, welche Übergänge macht K? Nun hoffentlich die von P. Das heißt, wenn also P irgendeinen Übergang macht, sagen wir mit Alpha nach P', dann macht K denselben Übergang, jedenfalls mit Alpha nach P'. Das führt zu so einem etwas irritierenden Phänomen in den Graphen, die man dann malt, nämlich dass man da so Doppelungen kriegt. Ja, also es könnte durchaus ja dieses P hier gegebenenfalls als ein Knoten in den LTS auftauchen. Obwohl K gleich P ist, ist das nicht derselbe Knoten wie der für K. Die haben zwar dieselben Übergänge, aber sie sind nicht derselbe Knoten. Das ist ein bisschen irritierend, wenn man das malt. So, und jetzt kommen die Regeln für den Paralleloperator. Um es verwirrender zu machen, heißen die kommen mit M, während das vorhin kommen mit N hieß. Und zwar gibt es da zwei Varianten von, einmal synchrone und einmal asynchrone. Wir fangen mal mit den asynchronen an. Stellen also uns vor, wir hätten eine Parallelkomposition, P parallel Q. Und wir stellen uns vor, die linke Komponente, die könnte irgendeinen Übergang machen mit Aktion Alpha nach P'. So, dann kann sie das auch noch, wenn sie parallel zu Q steht. Das heißt, wir bekommen hier einen Übergang wieder mit Alpha zu P' parallel Q, wo eben P', also das heißt also praktisch die linke Seite kommt per Scheduling dran, macht irgendwas, ohne dass die rechte Seite mitmacht. Also. Und das gibt es natürlich nochmal genauso für die rechte Seite. So, und dann kommt die synchrone Variante. So, das ist jetzt die, wo P und Q zusammen einen Schritt machen und dabei kommunizieren gewissermaßen. Das heißt, ich habe einen Übergang mit Alpha von P nach P'. Und mit den entsprechenden Konamen Alpha quer von Q nach Q'. Wohlgemerkt, dadurch, dass hier der Koname von Alpha erwähnt wird, ist klar, dass Alpha nicht das Tau sein kann, die Silent Action, weil die nämlich keinen Konamen hat. So, und wenn das passiert, dann kann es hier einen stillen Übergang geben, ein Tau-Übergang nach P' parallel. So, das waren die Regeln. Mehr gibt es nicht. Ach, das Mikro, ja. Ja, klar. So. Okay. Ja, wir hatten uns dann Beispiele angesehen. Insbesondere uns dabei klar gemacht, dass also Rekursion bei der Definition von Prozessen durchaus weitergehen kann, als wir das in Beispielen bisher immer gesehen hatten. Bisher hatten wir mal sowas hier gesehen, nicht? Was weiß ich. Nicht eine Kaffeemaschine, die also zwei Aktionen macht und sich dann wieder verhält wie sie selbst. Nicht? Oder vielleicht noch irgendwo mit einer nicht deterministischen Auswahl da drin, wenn sie einen Kaffee und Tee anbietet oder sowas. Das ist so relativ harmlos noch. Wesentlich weniger harmlos ist sowas wie das hier. Also die Rekursion unter dem Paralleloperator zum Beispiel steht. So, was passiert mit diesem Ding? Das haben wir uns letztes Mal überlegt. Nun, C selber kann ja zunächst mal immer nur absagen, nicht? Mehr kann das nicht. So, und jedes Mal, wenn das passiert, wird ein praktisch Prozess abgeforkt, der ja, relativ kurz ist, der kann einmal Down sagen und dann terminieren. So, und für jedes Mal, wo ich Up sage, kriege ich so einen Prozess dazu. Ja. Das heißt also, wenn ich 20 Mal Up gesagt habe, dann habe ich also 20 solche Prozesse parallel zu mir, die jeder einmal Down sagen können und dann zu Ende sind. So, nicht? Mit anderen Worten, dieses Ding hier, das verhält sich im Wesentlichen so wie der Zähler, den wir mal gesehen haben. Der also aus unendlich vielen Prozessnamen definiert war, nicht? Der sah so aus, C0 ist gleich ab Punkt C1 und Cn plus 1 induktiver Schritt ist gleich Down.Punkt Cn. Plus up.cn plus 2. Nicht? Da haben wir also hier explizit unendlich viele Prozessnamen, nicht? Und regeln das also per nicht-deterministischer Auswahl. Und man sieht, dass dieses Ding sich eigentlich in etwa gleich verhält. Nicht? Das kann so und so oft up sagen, hat dann genauso oft diese Down-Prozesse gespawnt. Und die können dann genauso zusammengenommen genauso oft wieder Down sagen und dann sind sie alle wieder weg. Nicht? Dann ist man mehr oder weniger wieder bei C0 gewissermaßen oder beim ursprünglichen C, außer dass man parallel zu lauter blockierten Prozessleichen steht, die alle nur 0 heißen, ja, und parallel zu einem laufen, aber sonst nichts mehr zum Geschehen beitragen. Also man produziert eine Menge Müll, den aber keiner sehen kann, und ansonsten verhält sich das genauso wie dieser Zähler. So, das war also die erste Beobachtung, die ich sagte, also aha, nicht, man kann also eventuell mit sehr kurzen Definitionen sehr große LTS erzeugen. Also dieses LTS, was man da erzeugt, ist unendlich groß, nicht, obwohl man irgendwie nur eine Zeile und einen einzigen Prozessnamen gebraucht hat. Ja, und da gibt es noch zwei weitere relativ instruktive Beispiele, die ich da noch zu machen wollte. Die habe ich... hier stehen. So. Wie sieht das mit dieser Prozessdefinition aus? Das kann ich dafür herleiten.
Parallelkomposition, das heißt, ich kann nur mit diesen COM-Regeln das herleiten und von denen auch nur mit der COM-1. Mhm. Dazu muss ich einen Übergang finden von dem P irgendwo hin. Ja, das ist eigentlich wieder meine ursprüngliche Fragestellung.
Ja, genau. Nicht? Wenn man mal einmal die Rückwärtssuche mal anmalt, nur der Klarheit halber, vielleicht einmal, dass man es sehen kann.
Ja, und wenn man es jetzt hat, wir wollen es haben. Von P0 irgendwie.
Nee, erstmal von P, ne? Weil wir wissen, welche Übergänge P machen kann. Also nicht von P parallel nur, sondern von P. Ganz genau, vorne angefangen.
Wir wollen wissen, dann kann ich eigentlich, also erstmal, okay, da kann ich jetzt erst diese COM-Regel verwenden.
Und es ist die einzige, die ich verwenden kann, weil es die einzige ist, die im Prozessnamen unten auf der linken Seite steht. Also die einzige Frage.
Und dann kann ich sagen, die einzige, die ich dann verwenden kann, ist das COM1, weil für die anderen zwei bräuchte ich irgendwie das Null in den Übergang machen. Also bin ich dann wieder bei Fehler. Und das ist das, was ich das ist halt wieder mein Ausgang.
Genau, das dreht sich also im Kreis, nicht? Man müsste schon den Übergang hergeleitet haben, um ihn herzuleiten. Und das illustriert nochmal das, was wir letztes Mal auch schon gesagt hatten, jetzt hier in so einem etwas elaborateren Beispiel. Das ist also eine sogenannte induktive Definition, wo ich also diesen Stapel Übergangsrelationen Pfeil Alpha definiere ich als die kleinstmögliche Lösung, die stabil unter all diesen Regeln ist. Und hier ist die kleinstmögliche Lösung einfach zu sagen, P macht gar keine Übergänge, das ist dann stabil unter diesen Regeln. Das zeigt praktisch diese Rechnung da. Ja. Und insofern definiert also diese Prozessdefinition P gleich P parallel 0, die definiert den Deadlock praktisch. So, dann haben wir noch einen originellen. Dieser hier. So, wie sieht das LTS aus, das von dem Ding genannt wird? Vielleicht einfach mal aufmalen, das kann man ja mechanisch machen nach den Regeln, nicht? Dann kann man also eine Transition auf der anderen so herleiten.
Also, man kommt auf jeden Fall schon mal von Groß A mit Klein A zu sich selbst.
Nee.
Andersrum. Also wir kommen so rum. Genau, und von da können wir jetzt B ausschließen. Genau.
Ne, weil A ja nicht gleich B ist, ne? Auch nicht, auch A quer nicht gleich B ist.
Und dann können wir sagen, dann kommen wir also von A nach dem eben mit dieser Prozessnamenregel.
Genau. Für das Lösen von Aufgaben würde ich das umgekehrte Vorgehen empfehlen, ja, also so wie ich es auch an der Tafel immer mache, ja, man fängt unten an, A muss irgendwo hingehen, da gucken wir mal, dann müssen wir es erstmal rückwärts per Konstantenregel aufhalten zu seiner Definition, nicht? Also A Punkt A mit B versteckt muss irgendwo hingehen, aha, schauen wir da auf die Regel, nicht? Links unten steht sie noch. Dann muss also A Punkt A irgendwo hingehen mit etwas, was nicht gleich B ist. Und die Labels an den Übergängen fehlen ja noch. Die sollte man noch dran schreiben vielleicht. Also es ist jedes Mal A.
Achso, ja.
Ja, die gehört schon mit dazu. Ja, nicht? Und dann, gut, dann ist man bei was was ein Axiom ist, wo man dann aufhören kann. Okay. Also, jetzt haben wir den einzigen, muss man dann sagen, nicht? Also, wir haben ja keine anderen Regeln, die wir anwenden könnten hier bei der Rückwärtssuche. Ja, wir haben ja den einzigen Übergang, den also A machen kann. Der endet bei A mit B versteckt. Gut, dann suchen wir jetzt mal einen Übergang, den A mit B versteckt machen kann. Denn wir müssen ja alle Zustände aufmalen, die wir von unserem Ursprungszustand A aus erreichen können. Das ist alles nichts.
Okay, da kann man sagen, ja, wenn wir von A mit B versteckt irgendwo hin wollen, das hat sich dann erstmal frei, dann müssen wir irgendwie von A irgendwo hinkommen, eben mit dieser Restriktionsregel. Und der einzige Übergang, den A machen kann, ist ja der hier. Ja. Na gut, dann verstecke ich halt B zweimal.
Ja, das ist dann so, ja. So, wie groß ist also das LTS, was da rauskommt, war insgesamt, wenn wir jetzt weitermachen?
Na, dann unendlich groß.
Nicht? Also wir verstecken B immer wieder, ne? Also wir haben also massiv A-Übergänge und nach jedem A-Übergang ist B einmal mehr versteckt. Ist es moralisch unendlich?
Nee, eigentlich nicht.
Ja, also es ist schon das erste Mal, B verstecken tut ja nicht wirklich was, nicht? Denn A hat ja auch kein B machen wollen, was ich jetzt groß hätte unterdrücken müssen. Nicht? Also im Wesentlichen ist das eigentlich nur ein Zustand, ja? Können wir uns das schon mal merken, nicht? Also das hier offenbar Systeme, die sogar unendlich viele Zustände haben, eigentlich als äquivalent ansehen wollen zu einem sehr, sehr endlichen System, das in Wirklichkeit nur einen Zustand hat. Nicht? Wir brauchen also irgendwann mal, kommen wir ja jetzt hin, einen Äquivalenzbegriff von Prozessen, der uns also solche Identifikationen erlaubt. Ja, letztes fieses Beispiel. Was also ein weiteres Mal illustriert, dass man sich Syntax nicht immer als ein syntaktisches Objekt nicht immer als ein endliches Objekt vorstellen darf. So, in diesem Falle packe ich also meine Rekursion unter eine Umbenennung. Gut, jetzt muss ich natürlich sagen, was das F hier tut. So, ich schreibe mal nur den Teil des Verhaltens von F in, der mich interessiert. F soll also den Namen AI umbenennen in AI plus 1, das Ganze für alle I. Das heißt, ich stelle mir vor, das ist also unendlich viele Namen A0, A1. A2 und so weiter gibt. So, das ist natürlich zunächst mal kein endliches Objekt, dieses F, ja, das ist eine unendliche Abbildung und das steckt eben auch in der Syntax von vornherein so drin, ja, es ist also in der Syntax nirgendwo gesagt, dass dieses F, was in der Umbenennung auftaucht, irgendwie endlich beschreibbar ist. Ja, das muss noch nicht mal berechenbar sein oder so, ja. So, ja, was kommt denn da? vielleicht mal nebeneinander auf Papier erstmal, damit wir nicht alles nur frontal von Paul kriegen. Wie gesagt, am besten per Rückwärtssuche, denkst du der Regel.
versuche ich irgendwann.
Ja. Genau, nicht so. Das heißt also, A macht einen A1-Übergang nach A, umbenannt gemäß F. So, und was müsste jetzt kommen?
Ja, gut, ich meine, dieses A kann ich sozusagen wieder. Also, diese Art des Übergangs machen, die man halt mit,
Ja, man muss es nicht im Kopf ausrechnen, ich kriege auch Kopfschmerzen davon, man muss es einfach nur mit den Regeln machen. Ja, man muss aber irgendwie mal wischen. Mensch, das, wo machen wir das denn? Hier vielleicht. Moment. Nee, das ist jetzt, Moment, wie geht das? Ja, das ist jetzt so ein bisschen abkürzen, nicht?
Also, ja.
Ne, also streng genommen haben wir jetzt ja erstmal nur eine Regel, die auf dieses Renaming matcht, ne?
Eigentlich verwenden, was wir schon wissen.
Ja, ne, also das. Ja, da müsste jetzt nochmal wieder das Heiling kommen und so weiter, aber das brauchen wir gar nicht, denn wir wissen ja schon, welchen Übergang A macht. Das haben wir schon ausgerechnet. Ne? An dieser Stelle können wir das einfach einsetzen. Das macht Sinn. Ja. Ja. Gut, nicht? Wir sehen, wo der Hase in diesem Falle langläuft. Nicht? Also wir kriegen immer neue Zustände, die immer einmal mehr diese Umbenennung F da hinten dran haben und die also Übergänge machen mit erst A1, dann A2, dann A3 und so weiter. Ja, ist das jetzt moralisch ein unendliches System?
Diesmal sind wenigstens diese Übergänge immer andere.
Ja, und insofern werden wir da kaum was dran machen können. Nicht? Wir haben also unendlich viele Zustände, die alle jeweils genau einen Übergang machen, der aber jeweils einen anderen Label hat. Also haben sogar insbesondere unendlich viele verschiedene Aktionen in unserem System. Ja? Das werden wir nicht auf was Endliches eingedampft kriegen. Nicht? Also in diesem Fall ist das System also tatsächlich moralisch unendlich. Ja, gut, das hatten wir ja schon gesehen, dass das passieren kann. Nicht? Also da oben unser Zähler, nicht? Der war ja auch nicht nur so aus vernachlässigbaren Gründen unendlich, sondern der war echt unendlich. Nicht? Gut, ja, das war also nochmal Wiederholung, Auffrischung und Nachtrag zum Thema Semantik. Und jetzt machen wir Quersemantik. Wenn ich meine Notizen dazu wiederfinde. Ja. Ja, also großes Thema, das wir jetzt anschneiden. Das ist also Prozessäquivalenz. Ja, das ist nun was, was also nie zu Ende ist. Ja, es ist eins der Hauptthemen natürlich. In der Nebenläufigkeit, wann will ich zwei Prozesse nun als äquivalent ansehen und wann nicht. Es ist sehr weit verzweigt, es ist in den weiteren Enden dieser Verzweigung auch teilweise sehr schwierig und es ist Anlass für endlose Grabenkämpfe. Ich erinnere noch mal an die drei großen Konkurrenten aus der Anfangszeit der Prozessalgebra, die haben sich mittlerweile immerhin so halbwegs wieder vertragen, ja, aber das war also ein großer Krieg. Gut, die haben also hier verschiedene Syntax für Prozessalgebren. Gut, so erwachsen sind die Leute dann doch, dass man sich also dann sagt, also gut, Syntax, das ist jetzt also geschenkt, ja, dann nennen wir den Kind irgendwie anders. Das, was hier wirklich die fundamentalen Unterschiede waren, waren also jeweils die Begriffe an Prozessäquivalenz. CSP ist nun dadurch ausgezeichnet, dass CSP abhebt auf sogenannte Tracemengen. Also ich beobachte, was für Ausführungssequenzen kann ich aus meinem Prozess rausgezählt. Und diese Menge von Ausführungssequenzen, die ist seine Semantik. Und das werden wir uns gleich erstmal angucken. Das kann man eben auch für CCS machen, beziehungsweise für Level Transition Systems.
CCS dagegen hat von Anfang an auf Label Transition Systems gesetzt. Label Transition Systems haben eigentlich natürlicherweise einen feiner granularen Begriff von Prozessäquivalenz, der also mehr Prozesse unterscheidet. Und ACP hat nochmal einen ganz anderen Ansatz, die meinen da schlicht und einfach axiomatisch. Die machen, also das ist ein rein algebraischer Ansatz, ja, die sind also so prozessalgebraische Operationen, sind eben algebraische Operationen in irgendeiner Algebra und ich schreibe die Axiome dafür hin, die mir passen. So, ne, wie ich das ja mit der Gruppentheorie auch gemacht habe. Ja, also ich habe ja die Axiome der Gruppentheorie mir schlicht und einfach irgendwann mal ausgedacht. Nicht ich, also wer auch immer sich die Gruppentheorie ausgedacht hat. Ja? Also, Trace-Äquivalenz ist als Äquivalenz zunächst mal ein Begriff, der so nicht von der Hand zu weisen ist. Ja, also ich stehe halt vor einem Gerät und gucke mal, was das so machen kann. Ja? Machen wir das mal formal. So, und zwar machen wir das alles gleich auf der Ebene von LTS. Ja, also wir haben jetzt ja unsere Semantik, die uns sagt, welches LTS denotiert nun also so einen Prozessterm oder eine Prozessdefinition. Und wir sagen, zwei Prozesse seien dann äquivalent, wenn also unter was für einem Begriff auch immer die dadurch denotierten LTS äquivalent sind oder Zustände in LTS. Also die Definition. Ich sage es einmal auf Deutsch am Anfang, ja, der Begriff lautet Spuräquivalenz, das vergesse ich dann aber gleich wieder. So, also zunächst mal nehmen wir uns hier ein LTS. So, und jetzt sagen wir, was ein Trace ist. Also, ein Trace, eine Spur, wie gesagt, das sage ich nicht. Eine Spur ist etwas, das gehört eben zu einem Prozess, sprich einem Zustand in dem LTS. So sagen wir mal zu Q. So, ein Trace ist ein Wort, und zwar ein Wort von Aktion, nicht? Also ein Wort über dem Alphabet, das die Aktionen gerade bilden. Mit einer sehr einfachen Anforderung, nämlich, dass Q diese Sequenz von Aktionen mitmachen kann. Nicht? Denn wir haben das, glaube ich, schon so definiert, nicht? Also hoffe ich jedenfalls. Wir haben am Anfang längere Stapelnotationen gemacht, da müsste das auch bei gewesen sein. Ne? So, nicht? Also es gibt also irgendeine Sequenz von Folgezuständen, sodass also jeweils Q über die entsprechenden Aktionen, die mal gerade im Wort dran sind, immer zu dem nächsten gelangen kann. So. Und wir definieren dementsprechend. Ist nicht dabei gewesen vielleicht? Doch, ne? Ja. So, wir definieren dann die Trace-Menge von Q. Als die Menge aller Worte von Aktionen oder Worte über dem Alphabet der Aktionen. Naja, so dass eben W ein Trace von Q ist, was ich also kürzer natürlich über diese Notation hier schreibe. So, das ist jetzt modulo der Tatsache, dass in CSP zum Beispiel nicht explizit über LTS geredet wird. Üblicherweise ist das die Semantik, die CSP unterliegt. Eine der 5, 6, 7, 8 verschiedenen solchen ähnlichen Semantiken, die CSP unterliegt.
Nicht? Also ich ordne einem Prozess als seine Semantik zu, einfach die von ihm induzierte Traceback. Gut, da muss ich noch sagen, jetzt habe ich ja von Spuräquivalenz gesprochen, nicht? Was also Äquivalenz ist bezüglich dieser Semantik, aber das ist klar. So, dazu brauchen wir jetzt zwei LTS, also sagen wir mal, ich schreibe jetzt mal salopp, also Q1 sei Element von T1, ja, was in Wirklichkeit natürlich heißt, es ist Element von Q1 der Zustandsmenge von T1. So, also wenn ich einen Zustand habe in einem LTS und Q2 in irgendeinem anderen LTS, T2, ich sage, die Dinger heißen Trace-Äquivalent genau dann, wenn sie eben die gleiche Trace-Mengen haben. Ne? Gut, und schreiben wir noch ein Symbol dafür auf. Q1 ist Trace-Äquivalenz zu Q2. So, das ist jetzt gewissermaßen so eine Mindestanforderung, auf die man sich also intuitiv wie auch de facto einigen kann und auch geeinigt hat, wenn zwei Prozesse äquivalent sein sollen in irgendeinem Sinne, dann müssen sie offensichtlich mindestens Trace-äquivalent sein. Ja, wenn ich also sehen kann, dass also die eine Maschine irgendwie in der Lage ist, Kaffee auszuspucken und die andere nicht, ja, dann weiß ich, dass das nicht dieselbe Maschine ist. So. Das ist also so eine Art minimaler Konsens. Modulo einer Sache, ich habe jetzt hier noch nicht geredet über diese Silent Actions, nicht? Das ist nochmal so ein Sonderpunkt, den wir später abhandeln. Also in Wirklichkeit würde man also geneigt sein, aus so einem Trace die Silent Actions, eben weil sie nicht sichtbar sind, einfach nur rauszustreichen. Gut, nicht? Aber im Modulo dieser Sache mit den Silent Actions ist das also so eine Mindestanforderung daran, dass also zwei Prozesse äquivalent sind. Und in der Tat gibt es dann was, das nennt sich das Linear Time Branching Time Spectrum. Das fängt also hier oben an mit Trace-Äquivalenzen. Da kommt ein riesig verzweigter Baum von verschiedenen Prozessäquivalenzen. Hier unten steht dann die schärfste, die lernen wir auch demnächst kennen, das ist die die Stärke Bisimulation. Und eben massenweise Zeugs dazwischen. Ja, also eine starke Bisimulation ist so die schärfste Anforderung an Prozessäquivalenz. Das ist also umgekehrt so, dass man sagt, okay, also wenn zwei Zustände stark bisimilar sind, dann ist Konsens, dass die also sich nicht unterscheiden. Ja? Und dagegen umgekehrt, also wenn zwei Prozesse schon nicht mal Trace-Äquivalent sind, dann sind sie auf jeden Fall verschieden. So, das sind so die beiden Enden des Spektrums. Okay, nicht, das ist also nochmal ausdrücklich. Ja. das ist der Fachbegriff dafür, Linear Time Branching Time Spectrum.
Ja, ach so, warum heißt das so? Naja, also was das hier mit Branching Time zu tun hat, das sehen wir später, aber hier sieht man, also Branching Time heißt, ich berücksichtige, dass die Zukunft sich an verschiedenen Stellen auf verschiedene Weisen entwickeln kann und dass ich auf verschiedene Arten dahin kommen kann, auch wenn das, also der Weg dahin noch berücksichtigt wird, wogegen Linear Time heißt, okay, ich weiß schon, es gibt verschiedene Zukunften, aber ich sehe jede einzelne Version der Zukunft als lineare Variante, die sich von hier aus als einzigen Verzweigungspunkt linear in die Zukunft entwickelt. So. Offensichtlich ist das irgendwo unzureichend mit der Trace-Equivalenz. Ja? Also folgendes Beispiel, was wir ja eingangs schon gemacht haben. So, nicht? Wir haben also hier eine Maschine, die eher merkwürdiges Verhalten an den Tag legt. Sie nimmt meine Münze und dann gibt sie mir Tee oder Kaffee dafür. Und dann diese Maschine, die sich deutlich anders verhält, die also, die merkwürdige Maschine ist diese hier, nicht? Also die Maschine, die sich verhält, wie sich soll, ist diese hier, ja? Also sie nimmt meine Münze entgegen und lässt mich dann aussuchen, ob ich Tee oder Kaffee nehme, und diese hier sucht sich selbst aus, ob sie mir Tee oder Kaffee gibt. So. Aber von den Traces her ist das ununterscheidbar, nicht? Nennen wir das hier mal Q1, das hier Q2. So, und dann ja, behaupte ich, Q1 und Q2 haben dieselben Traces, nämlich welche? So eine Übung in formale Notation lesen. Also was genau ist definitionsgemäß die Trace-Menge dieser, also die jeweils identische Trace-Menge dieser beiden Prozesse?
Die Menge von zwei Wörtern.
Nämlich?
Corn und Coffee.
So, sind das mit Blick auf die Definition, sind das alle?
Das sagen noch Coin und das leere Wort.
Ja, nicht? So Trace-Mengen sind nach der Definition, die ich da gegeben habe, sind die immer abgeschlossen unter Präfixen, nicht? Weil ich natürlich, wenn ich W machen kann, auch jedes Präfix davon machen kann. Was natürlich heißt, dass ich sie äquivalent beschreiben kann durch maximale Traces, nicht? Die also so lang sind wie möglich. Vorausgesetzt, deswegen macht man es nicht so, vorausgesetzt, es gibt maximale Traces. Nicht? Also es könnte ja sein, also im Gegenteil ist das ja sogar der Normalfall, dass also der Prozess nicht terminiert. Ja? Also hier habe ich ja eine etwas ungewöhnliche Kaffeemaschine gemalt, ja, also eine, die einmal in ihrem Leben Kaffee ausgibt und dann tot ist, nicht? Gut, bei der kann ich dann hier mich auf zur Beschreibung auf diese beiden Traces zurückziehen, nicht? Dagegen eine Kaffeemaschine, die immer weiter so läuft, ja, die hat natürlich eine unendliche Trace-Menge mit immer länger werdenden Traces, und da kann ich also keine längsten mehr aussuchen, ne? Gut, also jedenfalls, nicht, die beiden Maschinen, die unterscheiden sich offenbar dann doch in unangenehmer Weise. Warum unterscheiden die sich eigentlich? Ist das nicht von mir irgendwie jetzt Korinthenkackerei, dass ich sage, okay, da haben wir jetzt aber hier zwei verschiedene Zustände irgendwie. Nicht, trotzdem stehe ich doch vor meiner Maschine und sehe, okay, man kann da irgendwie Tee rauskriegen oder Kaffee, nachdem man vorher eine Münze reingeschmissen hat. Beides kann passieren. Also wenn ich die Maschine nicht selber bediene, sondern nur von außen da zum Beispiel stehe und den Leuten zugucke, die die Maschine bedienen, ja, kann ich das sogar vielleicht gar nicht unterscheiden. Ja, ich kann ja die Leute nicht reingucken, ob sie jetzt den Kaffee nehmen, weil sie Kaffee haben wollen, oder deswegen, weil sie von der Maschine nichts anderes als Kaffee kriegen. Nicht? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, im Rahmen des Prozesskalküls diese beiden Dinger zu unterscheiden. Also durch den Kalkül, so dass ich also offensichtlich verschiedene Dinge rauskriege. Ja, die Menge der Zustände haben wir ja gesagt, die ist ja etwas, was wir eigentlich nicht sehen können wollen. Ja? Also wir haben ja gesehen, dass es also Dinge gibt, die haben unendlich viele Zustände und moralisch ist es aber eigentlich nur einer so, nicht? Und wer sagt mir denn, dass diese beiden mittleren Zustände von der rechten nicht in Wirklichkeit ununterscheidbar sind von dem einen der linken? Ja, die Idee ist, ich kann das Ding ja neben einen anderen Prozess stellen. Ja, und mal interagieren lassen. Und da kann ich dann entschiedene Unterschiede sehen. Neben was für einen Prozess könnte ich die zum Beispiel stellen und würde also einen massiven Unterschied sehen.
Neben einem Informatiker, der nur Kaffee trinkt.
Neben einem Kaffeetrinker, nicht? Genau, ja. Nicht, wenn ich das Ding hier, nicht, also nennen wir das mal hier CM und CM', ja. Wenn ich mir einen Kaffeetrinker vorstelle, also bei Aceto und Konsorten heißt er CA wie Coffee Addict. So, damit er darauf passt, muss ich jetzt hier nicht wieder CA schreiben, sondern das ist halt ein sehr, sehr kurzlebiger Coffee Addict. So, was passiert, wenn ich den jetzt parallel schalte? Zu, sagen wir mal, CM, ich fange mal an, also mit CM, also sagen wir CM parallel CA, ich will natürlich, dass die interagieren, ja, also, also ich verbiete alle sichtbaren Interaktionen. So, was wären die Traces von dem Ding? Oder wie verhält sich das Ding, sagen wir mal so? Also jetzt malen wir es erstmal, bevor wir die Traces uns ausdenken. Also was hat das Ding für einen Zustandsgrad? Nämlich? Genau, ja.
Was sagst du immer da drin?
Ja, genau. Ja.
noch Richtungen am besten empfangen. Und
genau, nicht? Der würde also deterministisch zwei Übergänge machen, einer, in dem also die Münze ausgetauscht wird, das kann man von außen nicht sehen, und einer, in dem der Kaffee konsumiert wird, kann man von außen auch nicht sehen, und dann ist es zu Ende. So, wie ist es mit dem anderen? Oder dem C im Strich?
Dann halt sowas hier.
Jo. So, und was sind jetzt die Trace-Mengen der beiden so entstehenden Prozesse? Also hier erstmal, ja, wir sehen also offensichtlich, also hier sehen wir, warum man das unterscheiden will. Ja, also der zweite, der kann in einen Deadlock geraten, bevor das irgendwie mit dem Kaffee fertig ist. Ja? Deswegen, während der erste das ja nicht kann. Die Trace-Mengen sind gleich, nämlich genau was? Genau. So, nicht? Das heißt, die haben also trotzdem immer noch gleiche Trace-Mengen, unangenehmerweise. Das führt dazu, dass wenn man also auch online sich also Kurse anguckt, also selbst in Stanford und so, also dass man die also versuchen dann jetzt also von Trace-Semantik motivieren, zu Bisimulation zu kommen am Ende, ja, die geraten dann ins Schwafeln, nicht? Also da wird irgendwie als Anforderung zum Beispiel formuliert, dass nicht eine Prozessäquivalenz nicht einen Deadlock mit einem anderen Prozess identifizieren darf. Und das hier wird als Beispiel gelangt. Nur die beiden Prozesse, die da identifiziert werden, von denen ist keiner ein Deadlock, nicht? Denn die Prozesse, die identifiziert werden, sind die beiden linken Enden jeweils. Keiner davon ist ein Deadlock. Der Deadlock, der taucht ja erst einen Schritt später auf. Und der Deadlock, der einen Schritt später auftaucht, der wird mit nichts identifiziert, was kein Deadlock ist, ja? Denn der hat leere Trace-Menge, den kann ich unterscheiden von anderen Dingen. Ja, also man kann, also alle diese Vorwürfe gegen Trace-Semantik lassen sich im Grunde nicht durchhalten. Ja, also Trace-Semantik ist halt eine Prozessäquivalenz, gegen die formal wenig zu sagen ist. Gut, sie ist halt relativ korkander. Muss man einfach mal sehen, und sie identifiziert viele Dinge, von denen man intuitiv jetzt denken würde, die müssten irgendwie verschieden sein, aber alle tatsächlichen Einwände dagegen, die laufen mir so der weniger darauf hinaus, dass man sagt, okay, eigentlich müssen ja identische Prozesse bisimilar sein, mindestens, nicht? Und das sehen wir noch, was das heißt. Gut, ja, was ist also denn überhaupt jetzt die formale Anforderung, die man so an so eine Prozessäquivalenz stellen würde? Das ist eben schwer zu fassen, deswegen gibt es auch so viele davon. Zumindest aber gibt es so ein paar elementare Eigenschaften, von denen man vermutlich zumindest gerne hätte, dass die Prozesse eine Prozessäquivalenz sie erfüllt. Also wir nennen das mehr so die Wishlist, ja, also die Wunschliste. Was hätten wir gerne von einer Prozessäquivalenz? Kann das sein, dass ich vorhin eine Viertelstunde zu spät war? Warum sagt mir das keiner? Ich stelle gerade fest, wir sind in 5 Minuten schon fertig. Passt auch genau. Aber das war natürlich nicht der Plan, dass wir die erste Viertelstunde verpassen. Also so eine Prozessäquivalenz R, wie auch immer ich sie definiere, ja, so, zunächst mal sollte sie eine Äquivalenz sein, tunlichst. Ja, also mit anderen Worten, das ist eine Äquivalenzrelation. Sie sollte reflexiv, symmetrisch und transitiv sein.
klar, was das ist, ne?
Ja, sehr gut. So, nicht? Das ist, also steckt in dem Begriff irgendwie schon drin, nicht? Also das ist das Mindeste, was ich also von einer Prozessequivalenz erwarte. Kleine Einschränkung, man interessiert sich auch gelegentlich für Begriffe einer Implementierungs- oder Verfeinerungsrelation zwischen Prozessen. Da würde man dann auf das symmetrisch verzichten, nicht? Also von einer Verfeinerungs- oder Implementierungsrelation, wo ich sage, ein Prozess ist eine abstrakte Spezifikation und der andere implementiert das irgendwie, nicht? Da würde ich dann vielleicht nur noch erwarten, dass das reflexiv und transitiv ist. Über Symmetrie ließe sich dann im Zweifelsfall streiten. So. Okay, und das andere, was also im konkreten Beispiel viel problematischer ist, ist dieses hier. Eine Prozessequivalation sollte nach Möglichkeit eine Kongruenz sein, und zwar eine Kongruenz bezüglich der Prozessoperation. Bezüglich der Prozesskonstrukte. Also sowas wie Choice, ja, nicht deterministische Auswahl. Parallelkomposition. Ja, nicht? Und das ist was, was also leicht mal schief gehen kann. Was natürlich außerdem irgendwie nur mäßig wohl definiert ist, weil es davon abhängt, welche Konstrukte ich nun in meine Prozessalgebra mit aufnehme. Ja, es ist insofern auch ein reichlich unsemantischer Begriff. Und es ist im Zweifelsfall auch mal, also wenn man Pech hat, schwer zu beweisen, selbst wenn es wahr ist. Das heißt, also das ist eine problematische Sache. Was heißt das also? Nicht zum Beispiel, wenn ich also angeblich äquivalente Prozesse A und A' habe, und B wäre äquivalent zu B', dann sollte möglichst gelten, das deute ich mal durch ein Ausrufezeichen über dem Implikationspfeil an, ja, dass das stabil unter Parallelkomposition ist zum Beispiel. Das heißt also, wenn ich einen Prozess, nicht, wenn ich einen parallel komponierten Prozess, wenn ich da beide Komponenten gegen was jeweils Äquivalentes austausche, sollte hoffentlich auch was Äquivalentes wieder rauskommen. Ja, das ist ein anderer Begriff dafür, ist ist Kompositionalität. Ja, also nur dann, wenn ich so eine Eigenschaft habe, ja, dann kann ich mich hinstellen und Komponenten abstrakt spezifizieren. Ja? Nicht? Also praktisch, jetzt mal ganz praktisch gesprochen, nur dann kann ich einen Subunternehmer beauftragen, dem ich sage, jetzt implementieren wir mal diese Komponente hier mit diesen und diesen Eigenschaften. Ja? Das muss natürlich dann, also wenn ich da Eigenschaften nenne, werden die natürlich stabil sein und da Austausch gegen was äquivalent ist. Und wenn aber der äquivalente Austausch einer Komponente kein äquivalentes Gesamtsystem mehr ergibt, dann ist der ganze Ansatz auf die Nase gefallen. Ja? So, nicht? Das heißt, das hier ist also eine hochgradig wünschenswerte Eigenschaft, die aber eben, wie gesagt, auf die Schnauze fallen kann. Ein Beispiel dafür, und das ist jetzt das Letzte, was ich heute sagen will, ein Beispiel dafür ist der Ausdruck da oben. Ja? CM und CM' waren Trace-äquivalent. Und dann habe ich sie in einen Kontext gesetzt, ja, wo also noch mehrere Prozessoperationen sogar außenrum standen, und gehofft, dass wieder was Äquivalentes rauskommt. Nun, in diesem Falle war es der Fall. Ja, also das war jetzt hier nicht kein Gegenbeispiel gegen die Behauptung, dass nun also Trace-Äquivalenz eine Kongruenz sei. Und in der Tat ist sie eine, das werden wir nächstes Mal zeigen. Nicht? Aber genau für sowas würde man das halt brauchen. Also ich kann halt in diesem Sinne in dieser Situation, also parallel geschaltet mit meinem Coffee Addict, kann ich also meine Kaffeemaschine gegen eine Äquivalente austauschen, und was rauskommt, bleibt immer noch äquivalent.
sicher unter einem Begriff von Prozessäquivalenz, der nicht dem entspricht, was wir erwarten, aber trotzdem eben dem, den wir gerade angucken. Hm? Okay, ja, das soll es für heute gewesen sein. Habt ihr noch Fragen? Ja, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wieder konzentrieren, also Donnerstag nicht, ne, sondern nächsten Dienstag. Da ist auch schon der Zettel fällig. 4.5. ist Abgabe. Kommen alle klar? Sonst immer gerne Fragen an mich. Gut. Ja, dann bis dann.